Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Paul Lendwey und Christina Köhn. Guten Tag Ihnen beiden.
Guten Tag. Guten Tag.
Paul Lendwey, ich nannte Ihren Namen zuerst, nicht weil ich unhöflich bin, sondern weil wir hier an diesem Tisch sitzen, um über Ihr jüngstes Buch zu sprechen und die Aufregung, die es darum gegeben hat. Das Buch heißt Mein verspieltes Land, Ungarn im Umbruch. Und so heißt es nicht, dass der Untertitel, der zweite Teil, liegt das schon nahe, weil in Ihrem Heimatland Ungarn alle Menschen gerne spielen, sondern weil Ihr Heimatland was hat? Seine Chancen verspielt hat? Warum heißt der Titel Mein verspieltes
ja,
Land?
Ja, das ist ein ambivalenter Titel, wenn Sie so wollen. Das ist auch, dass es gibt natürlich spielerische Elemente. Tibor Déri, der große ungarische Schriftsteller, hat einmal gesagt, das Ungartum ist ein Witz, der über Katastrophen tanzt. Aber ich habe nicht daran gedacht. Ich habe daran gedacht, vabank, wie die politische Klasse, wie die politische Elite in Ungarn wieder einmal die Chancen, die für dieses Land 1989 offen waren, aus verschiedenen Gründen, in unterschiedlicher Intensität, mit wechselndem Personal verspielt hat. Dazu gehört auch, vorher habe ich einen großen Bucherfolg gehabt, zumindest mit österreichischem Maßstab, Mein Österreich, 50 Jahre hinter den Kulissen der Macht, die war eine sehr persönliche Darstellung der österreichischen Politik. Und das habe ich auch versucht, über Ungarn zu wiederholen. Mhm. Das ist ein Buch, nicht nur trockene Analysen oder Zahlenkolonnen, sondern auch sehr persönliche Eindrücke aus Gesprächen, aus Reisen in Ungarn und mit Ungarn.
Womit wir schon durch die Blume gelernt haben, Paul Lendwey lebt in Wien, ist 1957 aus Ungarn geflohen nach dem niedergeschlagenen Ungarnaufstand. Sprechen wir später noch drüber. Der Anlass auch, weshalb wir uns hier zum Doppelkopf treffen, ist, Sie wollten Ihr Buch in Frankfurt am Main vorstellen, in der Bücherstadt Frankfurt. Und diese Veranstaltung konnte nicht stattfinden. Die Heinrich-Böll-Stiftung, die grünennahe Heinrich-Böll-Stiftung, hatte eingeladen und musste dann wieder die Veranstaltung absagen. Warum? Haben Sie sich bedroht gefühlt persönlich?
Also mir hat der Organisator gesagt, das ist eine öffentliche Veranstaltung an der Uni, einen Raum gemietet und da gibt es überhaupt keine Kontrolle. Er hat zweimal versucht, von der Polizei oder Verfassungsschutz, Ordner oder eine sichtbare Anwesenheit von Polizisten zu bekommen, aber man hat ihm gesagt, sie sehen keine Gefahr. Und es passierte erst 4 Wochen nach einer ähnlichen Geschichte in Zürich, wo allerdings Ordner waren und auch Polizisten, wo man gegen mich als Hetzer gegen Ungarn, langjährige Hetzer, demonstriert hat. Ich fand das hier eigentlich erschütternd und ich habe dann dem Herrn von der Böll-Stiftung und Gesellschaft gesagt, unter diesen Umständen glaube ich, dass es keinen Sinn hat, wenn man Ruhestörer und die ungarischen Emigranten oder ihre Hintermänner haben das in verschiedenen Internetforen und Portalen angekündigt, dass sie diese Veranstaltung stören wollen. Und ich muss sagen, dass das war etwas, was ich nicht erwartet habe.
Dass man in Frankfurt ein Buch nicht mehr vorstellen kann.
So ist es. Mhm.
Christina Köhn, in Hessen lebende Journalistin und Autorin aus Ungarn stammend, 1969 nach Deutschland gekommen. Sie haben mitbekommen, was vor der Absage der Buchvorstellung in Frankfurt gelaufen ist, nämlich was?
Zunächst haben wir eine Reihe von Briefen bekommen, einige von ihnen mit sehr unangenehmem Inhalt, beispielsweise wurde Herr Lenvoy und Jörg Dalosch,
der auch auf dem Podium sitzen sollte bei der
Buchvorstellung, wurden beschuldigt von irgendwelchen unbekannten Finanziers für diesen Auftritt bezahlt worden zu sein. Es gab einen nicht nur antisemitischen Unterton, sondern vor allem für Ungarn leider sehr gut bekannte Hinweise, die in diesem ungarischen Neusprech bedeuten, auf der Bühne werden zwei Juden und nicht zwei Ungarn sitzen. Es waren mehr oder minder unverhohlene Drohungen auch darunter und wir bekamen eine Warnung aus den Kreisen der ungarischen Emigration, dass wir mit Störern werden rechnen müssen. Und ich glaube, dass es unter diesen Umständen tatsächlich richtig war, die Veranstaltung abzusagen. Nicht nur, um Herrn Lenvoy zu schützen, sondern auch deswegen, weil wir kein Forum für solche Störer bieten können. Ich hoffe nur, dass wir in einigen Wochen oder Monaten diese Veranstaltung wiederholen können und dann unter ruhigeren Umständen.
Aber andersherum ist es dann auch ein Sieg für die rechtsnationalen Ungarn, die die Parole ausgegeben haben, es darf keine ungarnkritische Veranstaltung außerhalb Ungarns stattfinden und die sollen auf alle Fälle verhindert werden, oder?
Sie haben absolut recht. Also gerade für mich, für jemanden, die bewusst in ein freies Land gekommen ist, was Westdeutschland damals für mich war, ein Symbol für Freiheit, dass es möglich ist, aus Ungarn heraus mich an der Ausübung meiner Rechte zu hindern, die mir im Grundgesetz garantiert sind, an Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das ist wirklich ein ungeheuerlicher Vorgang.
Wer steckt dahinter? Wissen Sie es? Können Sie es uns sagen?
Nein, persönlich weiß ich nicht. Ich kannte die Leute nicht, die uns die Briefe geschrieben haben. Die waren mir bis dahin nicht bekannt. Was ich allerdings weiß, ist, und das weiß ich aus der ungarischen Presse, dass es ein starkes Regierungsinteresse daran gibt, solche Veranstaltungen zu verhindern. Und dass es sicherlich nicht schwierig ist, Wege zu finden, eine solche Regierungspolitik auch in die Tat umzusetzen.
Also dahinter steckt dann die Regierungspartei Fidesz und der Ministerpräsident Viktor Orban, wenn man es mal die politisch Verantwortlichen dann wirklich benennen möchte.
Also sicherlich Verantwortliche des Außenministeriums, die, wie wir ebenfalls aus der Presse erfahren haben, die Qualität der Arbeit von Botschaftern daran zu messen gedenken, wie gut sie dafür sorgen können, dass keine Kritik an Ungarn in ihren betreffenden Ländern aufkommt.
Versuchen wir mal zu verstehen, und das ist eigentlich ganz gut möglich, glaube ich, mit Ihrem Buch, Paul Lendwey, versuchen wir mal zu verstehen, wie es dazu kommen kann, dass es quasi offizielle Regierungspolitik ist, kritische Veranstaltungen im Ausland zu verhindern und dann mit Drohungen die Leute, die Regierungskritiker sind, die im Ausland vielleicht dann doch noch ein freieres Wort sprechen können, an ihren Wort zu hindern.
Ich glaube nicht, dass diese Leute, die störten in Zürich oder hier je etwas von mir wirklich gelesen haben. Ich habe 14 Bücher geschrieben.
Aber Sie haben was über Sie gelesen, weil über Sie ja im Internet und auch in der Presse durchaus gehetzt wird.
Ja, also das war eigentlich deshalb unglaublich, dass Sie das ausgegeben haben. Das ist von einem Vertreter in der Schweiz, war vom Verband Ungarn im Ausland. Mhm. Und das war deshalb ungeheuer, weil kaum jemand hat so viele positive Bücher über Ungarn geschrieben und Artikel geschrieben wie ich. Und dazu muss man sagen, dass dieses Buch beschäftigt sich nicht mit der derzeitigen Orban-Regierung oder mit Fidesz. Das ist ein Buch, das beschäftigt sich mit den letzten 20 Jahren, mit dem Versagen der ungarischen politischen Klasse, der ungarischen politischen Elite, die verschiedenen Herrschaften, die an der Macht waren, mit der Korruption der sozialliberalen Regierung. Also das ist kein Inserat oder Werbung für die Sozialdemokraten oder Grünen, aber es ist natürlich auch ein Buch, das zeigt die Gefahren und wie die wirtschaftlichen Schwierigkeiten etc., wie so oft in der Geschichte in diesem Teil Europas von den Extremisten ausgenutzt wurden, waren und werden.
Und wo sitzen für Sie die Extremisten? Sitzen die jetzt auch in der Regierung? Oder besteht da die Gefahr, sagen wir so?
Es ist so, ich betrachte persönlich Orbán, der einen großen Schwenk vom Links nach rechts gemacht hat in den 90er Jahren, von seinem Standpunkt aus brillant, weil dort hat er eine Nische erkannt. Er hat dann nie von diesen extrem rechten, Rechtsradikalen, heißen Jobbik oder dieser berüchtigten Garde, sich distanziert. Es gibt nur Andeutungen, es gibt keine antisemitischen Aussagen von ihm, aber er hat versucht und versucht jetzt als Regierungschef, diese Rechtsradikalen zu isolieren und zu inhalieren. Durch Nationalismus, durch Stimmungsmache gegen Globalisierung, gegen ausländische Firmen und in erster Linie, und das ist sehr wichtig, in den Medien, die von seiner Partei oder von den nach russischem Sprachgebrauch Oligarchen, die mit ihm befreundet sind, kontrolliert werden, eben nicht nur nach gegen die Globalisierung, sondern auch sehr oft mit einer antiwestlichen und fast immer auch mit antisemitischen Untertönen. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich den Boden bereitet, vor allem auch bei den jungen Menschen. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass bei den letzten Wahlen 23% der Menschen zwischen 19 und 29 Jahre für die Jobbik, für die Rechtsradikalen gestimmt haben. Fast zweieinhalb Mal so viel, als die für die Sozialisten gestimmt
haben. Also wir haben eine rechtsnationale Regierungspartei, Fidesz und den Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Und wir haben die nennenswerte Opposition zu ihm ist, kann ich sagen, sind es Faschisten? Kann man das sagen?
Das sind faschistisch und extrem nationalistisch, rechtsradikal. Und es gibt natürlich die Verantwortung der Regierung ist, dass sie und die Partei von Orbán, dass sie diese sozusagen groß gemacht hat. Aber die werden jetzt bei den letzten Kommunalwahlen in Budapest, sie haben, was die Fidesz gewonnen hat, die sind irgendwie, glaube ich, jetzt stagnieren, die Rechtsradikalen. Mhm. Was interessant ist und sehr wichtig in Ungarn, dass es gibt keine nennenswerte, geschlossene linke Opposition, weil die Sozialisten sind damit beschäftigt, einander umzubringen. Nicht unbekannt auch in der deutschen SPD, aber von den Ungarn können sie sehr viel lernen, wie man eine Sozialdemokratie zugrunde richtet, noch dazu durch Verstrickung in der Korruption und durch das Versagen in den letzten 8 Jahren. Mhm. Das muss man auch sagen.
Und ist es dann so, dass die Christina Können, dass die Regierungspartei Fidesz immer weiter nach rechts gerückt ist, um diese Neonazis oder Altfaschisten, was immer da an der rechten Seite ist, um die dann zu inhalieren, wie Herr Lendwey das gerade genannt hat?
So könnte man das vermutlich nicht sagen. Der geniale Schritt und die geniale Erkenntnis von Viktor Orbán war, dass in der Konkurrenz mit den vermeintlichen Linken, also Sozialdemokraten und dem Verband der liberalen Sozialisten, dem SDS, nur Wahlen zu gewinnen sind, wenn man all die Ressentiments und unverdauten nationalen Probleme in seine Programmatik aufnimmt. Diese unverdauten nationalen Probleme fangen an mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, mit dem Frieden von Trianon, dass Ungarn 2/3 seines Staatsgebiets und auch großer Teile seiner Bevölkerung beraubt hat, geht weiter über das immer noch nicht verarbeitete Trauma der Revolution von 1956 und das in meinen Augen weiterhin fehlende, wirklich ehrliche Analyse dessen, was da passiert ist. Und auch all das, was in diesen scheinbar friedlichen und von Koexistenz geprägten Kaderjahren alles unter den Teppich gekehrt
wurde. Also der Gulasch-Kommunismus.
Genau, was da alles unter den Teppich gekehrt wurde. Das war eine geniale Erkenntnis.
Und da hat Viktor Orbán, der wir reden gleich nochmal über ihn, der ja eigentlich mal so ein Revolutionär war 1989 und eine bemerkenswerte Rede gehalten hat, die ich nachgelesen habe auf dem Heldenplatz, als die Wende kam. Da hat er gesehen, das ist meine politische Nische und in diese Nische hat er sich gesetzt. Wir haben jetzt vor uns einen kleinen Exkurs in die jüngere Geschichte Ungarns, nachdem wir dann hoffentlich verstehen werden, was wir da für einen Nachbarn haben und wie sich dieses Land entwickeln könnte, wovor Paul Lendvai warnt. Wir machen an dieser Stelle die erste Unterbrechung im Doppelkopf in HR2 Kultur und das machen wir mit einer Musik, die Sie sich gewünscht haben. Glenn Gould spielt uns die Aria, den Anfang der Goldberg-Variationen von Bach natürlich, von wem sonst. Die Aria, die erste Variation aus den Goldberg-Variationen, gespielt von Glenn Gould. Gewünscht von Paul Lendvai, am Tisch mit Paul Lendvai und Christina Köhn, aus Ungarn stammende Journalisten und Autorin Florian Schwinn. Paul Lendvai, Sie sind, wir haben das schon gehört, 1956 im Zuge des ungarischen Aufstands oder 1957 danach nach Wien geflohen und haben heute die österreichische Staatsbürgerschaft. Aber die Geschichte Ungarns zu verstehen und das, was jetzt da zurzeit passiert in Ihrem Land, muss man wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurückgreifen. Christina Köhn hat es gerade vorhin gesagt, Trianon. Das ist jetzt nun nichts, was in den deutschen Geschichtsbüchern steht. Das Ende des Ersten Weltkriegs, da ist der Vertrag von Versailles. Und was ist nun Trianon und was ist das ungarische Trauma?
Das ungarische daran ist ja Versailles und da waren auch sein Luftschloss namens Trianon, war auch Saint-Germain für die Österreicher Saint-Germain, für die Ungarn Trianon. Und dort wurde am 4. Juni 1920 ein Friedensdiktat, sogenannter Friedensvertrag, unterzeichnet. Dieser Vertrag hat dazu geführt, dass ein Drittel des ungarischen Volkes unter Fremdherrschaft, 3,5 Millionen Ungarn, kamen.
Also die Grenzen wurden neu gezogen.
Die Grenzen wurden kleiner. Neu gezogen. Die österreichisch-ungarische Monarchie wurde zerschmettert und aufgelöst. Zwei Drittel des Landes, je nachdem wie wir das rechnen, wurde verloren. Und das war der Anfang vom Ende der Liberalität, auch des berühmten Zusammenlebens des ungarischen Judentums mit den Ungarn, also so etwa wie in Deutschland oder in Österreich war. Die Ungarn konnten nur dadurch ihre zahlenmäßige Gleichheit, nicht einmal Mehrheit, im Großungarn behalten, dass Hunderttausende Deutsche, Slowaken und Juden von sich aus, um Karriere zu machen und so weiter, sich hungarisiert haben. Mhm. Bei der Volkszählung wurden sie natürlich Ungarn. Aber auch dann, was das Problem ist, dass bis heute die Mehrheit der ungarischen Erwachsenen und auch leider vor allem der jungen Menschen nicht weiß, dass diese Tragödie nicht wegen der französischen Präsidenten Clemenceau erfolgte, weil sein Sohn hat eine treulose Ungarin geheiratet. Oder nicht wegen einer Verschwörung, sondern deshalb, weil die Südslawen, die Tschechen, die Slowaken, die Rumänen keine Gleichberechtigung hatten. Wegen der Verblendung der herrschenden politischen Klasse in Ungarn. Zwischen den beiden Weltkriegen ging deshalb Ungarn ganz nach rechts mit einem einzigen Gedanken, von einem einzigen Gedanken geleitet, die alten Grenzen wiederherzustellen, Trianon wieder gut zu machen. Mhm. Deshalb waren sie bis zuletzt die Verbündeten Hitlers, zusammen mit den Rumänen, die aber viel klüger eine bessere Taktik eingeschlagen haben und früher abgesprungen sind, weil sie hofften, und deshalb sind etwa 1 Million Menschen auch nach 1945 zuerst nach Deutschland und so weiter geflüchtet. Und das wurde nicht aufgearbeitet. Heute wird der damalige bürgerliche Präsident der ersten Revolution, der bürgerlichen Revolution, Graf Mihai Károly, beschimpft als Landesverräter. Sie fordern, dass ein Denkmal demontiert werden soll. Das ist die offene Wunde. Und das nützen und werden immer die Nationalisten und Chauvinisten ausnützen. Und jene, wie zum Beispiel ich, der glaubt, dass mit der Europäischen Union die Grenzen sublimiert werden, dass europäisiert muss man werden und nicht nationalisiert, werden fast zusammen mit Imre Kertész und vielen anderen großen Schriftstellern fast als Landesverräter betrachtet.
Also so wird man dann zum Staatsfeind Nummer 1.
So ist es.
Und eine Kampagne gegen einen wird dann losgetreten. Gut, Sie haben eben nebenbei erwähnt, dass der ungarische Antisemitismus, der ja wohl eklatant ist zurzeit, Sie würden ja auch, Christina Köhn hat es vorhin schon erwähnt, dass da nicht zwei Ungarn auf dem Podium gesessen hätten bei der abgesagten Veranstaltung, sondern eben zwei Juden. Dieser Antisemitismus liegt in diesem Trianon. Warum? Was ist da passiert?
Es war so, die ungarische herrschende Klasse oder die Elite konnte Großungarn lenken, eben deshalb, weil sie einen Pakt, der Adel einen Pakt geschlossen hat mit den Juden, auch mit den Deutschen. Der erste nicht aristokratische Ministerpräsident war ein Schwab, Donauschwab, nicht? Weckerle. Und das brauchte man dann nach dem Zusammenbruch, nicht? Es kamen Hunderttausende aus Rumänien.
Die sind geflohen.
Ja, und dann kam eben der Kampf in der Depression auch um Mittelklasse, Jobs. Wer sind die Anwälte, wer sind die Beamten, etc., etc. Und da muss man etwas sagen. Das führte schnurgerade zu 1944. Es stimmt schon, dass Eichmann da war und ein paar Dutzend deutsche oder österreichische Waffen-SS und SS-Leute. Aber ohne die ungarische Bürokratie hätte das man nicht durchführen können. Und bis heute wird das alles den Deutschen, nur den Deutschen, in die Schuhe geschoben. Also ob sie das hätten machen können, ohne die Zusammenarbeit, emsige Zusammenarbeit der damaligen ungarischen Bürokratie.
Also die Vernichtung der ungarischen Juden. Sie sind damals 1944 auch verhaftet gewesen.
Nicht verhaftet, ich war, mein Vater war Anwalt, ja. wir waren in sogenannten Häusern, Gelbe Stern und so weiter, und er hat einen schweizerischen Schutzpass beschaffen, ob das gefälscht war oder nicht, weiß
egal,
ich
Sie
nicht.
Leben noch.
Ich flüchtete aus der Nähe von Budapest im Alter von 15 Jahren. Selbst nach den Nazi-Gesetzen hätte man mich nicht wegschleppen dürfen mit einem älteren Freund. Das alles beschreibe ich in meinen Memoiren auf schwarzen Listen. Und ich flüchtete und ich habe das alles erlebt. Und nachher habe ich das, wie alle anderen, verdrängt. Ich habe daran nicht gedacht, bis diese Angriffe kamen. Nicht vor 1989. Unter dem Kommunismus war ich immer angegriffen als imperialistischer Agent, CIA-Agent für Radio Freies Europa aus München. Meine Artikel aus der Financial Times, aus den Schweizer Zeitungen zitiert hat. Jetzt wurde man auch als qua Jude oder antisemitisch angegriffen.
1989 fing das an. Das heißt, während des Kommunismus, da waren die Fronten klar und Sie waren ein böser westlicher
Journalist. Es ist so, wie einmal Leszek Kolakowski, der große polnische Denker, gesagt hat, man hat das Frigidaire, den Kühlschrank, geöffnet und da war alles, was nicht verarbeitet wurde. Alles kam raus. Alles. Rassenhass, Antisemitismus, Neid, alles.
Ich glaube aber,
Christina Köhn,
dass das auch noch andere kulturelle Gründe hat, warum das heute möglich ist und wieder so eine Blütezeit erlebt. Weil normalerweise kann man sich's eigentlich nicht erklären, wieso Jugendliche, die vor 20, 25 Jahren geboren wurden, irgendeinen Gedanken an Trianon verschwenden. Das hört sich ein bisschen irre an, ne? Ich glaube, dass es zwei sehr wichtige kulturelle Gründe dafür gibt, dass das so einen Erfolg hat. Das eine ist sicherlich die Globalisierung und dass Ungarn mit einer unglaublichen Wucht der Welt gegenüber geöffnet wurde.
In den Kapitalismus entlassen wurde.
Nein, es ist nicht der Kapitalismus. Es ist das Gefühl eines kleinen Landes, das sich plötzlich der ganzen Welt gegenüber sieht.
Ist es das, was Paul Lendwa immer die Einsamkeit der Magyaren nennt? Dass man merkt, man ist so ein kleines
bisschen,
Völkchen?
Bisschen, aber gestützt wurde das natürlich durch den Kommunismus, der die Grenzen geschlossen hat. Und ob man es glaubt oder nicht, solche geschlossenen Grenzen haben auch ihre schönen Seiten. Weil man ist unter sich, man ist den großen Wirkungen der Welt nicht ausgesetzt. Und das war plötzlich weg. Ich bin mir sicher, dass das eine ganz große Rolle gespielt hat. Ein Philosoph hat mal von der existenziellen Agoraphobie des Menschen gesprochen. Man will Grenzen, Zäune um sich herum haben. Das ist das eine. Und das verlieh natürlich eine Identität, die man nach diesem vom Kommunismus zerstörten Land und nach dieser Zeit nicht mehr hatte. Das andere ist, worüber man, glaube ich, in dem Zusammenhang sprechen muss, ist der unglaublich große und scharfe Widerspruch zwischen der glanzvollen, glamourösen westlichen Hauptstadt Budapest und dem weiten Land in Ungarn. Die meisten Besucher Ungarns sehen nur den Plattensee und Budapest.
Und das sind Budapest traditionelle touristische Ziele,
ja,
sozusagen.
Und Budapest ist aber nicht Ungarn, war es in dem Sinne noch nie. Budapest ist wirklich eine Insel des Westens in Ungarn.
Das stimmt auch nicht ganz. In Budapest gibt es auch Armut.
Ja, natürlich.
Es gibt unglaubliche Bilder von Obdachlosen, die dort liegen in den Unterführungen, nicht? Also das hängt davon ab, dass sie nur
das
in der Innenstadt
sind. Das gibt es ja bei uns auch.
Ja, ja, aber intellektuell, in der Kunst, in der Literatur ist Budapest auch in dem Vergnügungen und dem Luxus und der Moden ist Budapest eine glanzvolle Stadt des Westens. Und dem steht ein Land gegenüber, das vielleicht 100 Jahre hinter dieser Hauptstadt zurück ist. Man muss gar nicht weit wegfahren. Man findet, und es ist nicht das Elend, sondern es ist ein Eingesperrtsein in Ideen und eine Unbeweglichkeit, die überhaupt diese Hauptstadt gar nicht verstehen kann. Und Orban hat genau entdeckt, dass man mit der Stimme des Landes gegen Budapest punkten kann.
Aber jetzt nach der Wahl hat er gesagt, jetzt ist es zum ersten Mal auch in Budapest die Freiheit und die neue Ära gekommen, weil die Fidesz hat die Mehrheit errungen.
Bei den Kommunalwahlen in Budapest, die Partei des Ministerpräsidenten Viktor Orban. Sie haben, Paul Lendwa, den ungarischen Aufstand, Sie haben gesagt, das ist auch eine, also Trianon, sind wir jetzt klar, diese Zerschlagung Ungarns, die Verkleinerung, dass plötzlich ein Drittel des Volkes Ausländer wurden, sozusagen in Rumänien, in der Ukraine, in der Slowakei oder damals Tschechoslowakei. Das ist das eine. Das andere ist 1956, der ungarische Aufstand.
Das war eine Wende in Ungarn. Es war der größte und einzige Arbeiter, abgesehen von 1953 in Berlin, aber es war ein unglaublicher Aufstand. Ich habe darüber ein separates Buch geschrieben. Und dieser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und es war eine bodenlose, eine sehr tiefe Enttäuschung über den Westen, der ja zuerst Care-Pakete, später Orangen geliefert hat, aber nichts für die Freiheit getan.
Also der 17. Juni in Berlin war eine sehr, sehr kurze, sehr kurzes Aufbegehren, während in Ungarn es Tage und Wochen lang
als wäre die Revolution
irgendwie erfolgreich.
So ist es. Monatelang Generalstreik, Arbeiterräte etc. Und da kam, und das sind die persönlichen Momente, ein sehr begabter Mann, der eher zu dem Gemäßigten gehörte, so glaubte man, der war selber ein Opfer des stalinistischen Rachsucht, Janosch Kada, und stellte sich heraus, er wurde zuerst von den Sowjets vor dem Volk geschützt und später von dem Volk ein wenig vor der Rache der Sowjets, wenn er zu sehr, zu viele Konzessionen gemacht hat. Er hat durch kleine Freiheiten das vergessen machen können, was in Ungarn 1956 passierte. Es entstand, was der ungarische Soziologe László Lengyel den Homo Kadaricus nennt, der Kleinbürger, der war stolz darauf, dass er reisen konnte, besser lebte, freie, kleine Freiheiten als in den anderen Ostblockländern. Und das war natürlich etwas, was in den 70er, 80er Jahren immer stärker wurde. Dann kam auch damals schon die Wirtschaftskrise, das Land lebte auf Pump. Die österreichischen, deutschen Banken und so weiter haben geholfen, das Land zu retten. Und dann kam 89 und in Ungarn war nicht zum zweiten Mal eine Revolution. In Ungarn gab es nicht große Demonstrationen wie in Polen. Es war keine Gegend, eine Gewerkschaft, Untergrund. Es war eine Symbiose in Wirklichkeit. Fast die ganze Gesellschaft mit einigen hundert Ausnahmen wurde in dieses merkwürdige System, lustigste Baracke des Konzentrationslagers Ostblock, kooptiert. Das Resultat war, dass ich würde das so formulieren, dass später die Gefängnisdirektoren, das waren die Postkommunisten, und die Liberalen und Linken und Liberalen, Gegner, die wirklich gekämpft haben gegen den Kadarismus, also Gefängnisdirektor und wenn sie so wollen, Gefangenen, haben dann 1994, aus Gründen, die ich beschreibe, eine Koalition, das war die Ursünde der Liberalen, gebildet. Und das war ein gleitender Übergang in Ungarn sozusagen 1989.
Also eine echte Wende mit Wendehälsen.
So ist es, sehr gut ausgedrückt.
Also da gut, und dann ist wieder nichts aufgearbeitet worden, obwohl das Ganze hat doch angefangen, das lese ich bei Ihnen, aber das habe ich damals auch mit Staunen zur Kenntnis genommen, im Juli 1989 mit einer, war das Juli?
Ja, 16. Juni, posthume Begräbnis von Imre Nagy, der hingerichteten Ministerpräsidenten, kommunistischen Ministerpräsidenten der Revolution. Aber Sie müssen wissen, dass laut allen Umfragen, auch heute noch, Kada wesentlich populärer ist
also der,
als Imre Nagy.
Der an seinem Tod mitverantwortlich ist.
Direkt, ja, sicher involviert.
Aber Sie schreiben da in Ihrem Buch, wenn wir etwas können, dann sind es glanzvolle Begräbnisse.
Das ist ein berühmter ungarischer Spruch und es gibt sehr, sehr schöne, sehr viele Begräbnisse. John Lukács hat geschrieben über das Begräbnis von Munkácsi und so weiter. So hat man das immer versucht. Und meine Frau liebt zum Beispiel die Friedhöfe, da schauen wir das auch an. Und da wurde dann die Revolution begraben, aber auch es kam dann eine ganz merkwürdige Entwicklung. Die Leute haben zum Teil die Masken hinuntergenommen, niemand wurde vor Gericht gestellt und so weiter. Viele von denen, die damals die Intellektuellen verfolgt haben, sind heute steinreich. Viele von jenen, die damals an der Regierung waren oder mitgearbeitet haben oder Wendehälse waren, sind jetzt auf der Seite der rechtskonservativen Regierung, wie zum Beispiel der frühere Zentralkomiteesekretär und Moskauer Botschafter, nicht? Matyas Szörös und viele andere. Also es ist eine Trennung in der ungarischen politischen Gemeinschaft oder Gesellschaft. Jene, die mit den Rechten gemeinsame Sachen machen, sind die Guten, die gewandelten Kommunisten und am besten spricht man nicht darüber. Jene, die Liberale waren, die kämpften auch gegen den Kadarismus, aber ihre Eltern Kommunisten oder Gott behüte, bei der Polizei waren, sind die Schlimmsten, die schlimmsten Verbrecher und Verräter des Volkes. Das ist zum Teil die Erklärung, warum heute auch in den Medien sehr viele ehemalige Journalisten des Regimes als wütende Propagandisten zum Zug kommen.
Wir machen an diesem Punkt eine neue Unterbrechung mit einer Musik, die Sie gelernt haben. Wir haben jetzt eben gelernt, dass es in Ungarn ganz viel Verdrängung gibt und auch neuerdings schon wieder neue Verdrängungen gibt, wenn man über die gewendeten Kommunisten jetzt nicht mehr spricht. Darüber sprechen wir dann gleich, damit es nicht weiter verdrängt wird. Aber jetzt erstmal aus dem Zyklus Das Lied von der Erde von Gustav Mahler von der Jugend. Am Tisch mit Paul Lendwey und Christina Köhn, aus Ungarn stammende Journalisten und Autoren, Florian Schwinn. Wir reden über Paul Lendweys neuestes Buch, Mein verspieltes Land, Ungarn im Umbruch, und darüber, warum dieses Buch so sehr von den Ungarn und auch von der offiziellen Regierungslinie in Ungarn bekämpft wird und wie man in ein Staatsfeind werden kann in diesen Zeiten, in denen eigentlich Demokratie herrscht, in Anführungsstrichen, in Ungarn. Paul Lendwey, Sie haben eben schon wieder gesagt, also da redet man besser nicht drüber. Wird jetzt schon wieder was verdrängt? Also jetzt haben wir keine Aufarbeitung, das Trianon, der benutzt wird, also dieser Teilung von Ungarn. Wir haben keine Aufarbeitung von 1956 und der Zeit des Kommunismus, die danach kam, die wir hier im Westen immer fröhlich als Gulasch-Kommunismus bezeichnet haben und dachten, da sei alles viel besser als in anderen Ländern, aber das war offenbar nicht so. Und wir haben auch keine Aufarbeitung dieser Wende von 1989. Ist das irgendwie nationaler Charakter oder dieses Nicht-Aufarbeiten, dieses Nicht-Hingucken-Wollen?
Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist Teil des Kampfes der politischen Gruppen um die Macht. Es gab auch in Tschechien oder in Polen ähnliche Kämpfe.
Ich will sagen, man arbeitet lieber mit Mythen und Gerüchten.
So ist es. Und dazu kommt noch etwas. Leider, in Polen gibt es ein gemäßigtes rechtes Lager. Also. Und in Tschechien oder der Slowakei sind verschiedene kleine oder Mittelparteien, nicht? In Ungarn war diese Spaltung zwischen dem rechten Lager und dem linksliberalen Lager, und das führte dazu, dass alles, worüber man diskutieren konnte, und auch die kulturellen Sachen, alle führenden Schriftsteller, Kritiker, Literaturessayisten Ungarns sind, Anführungszeichen, liberal oder, wenn Sie so wollen, Anführungszeichen, westlich. Das rechte Lager hat zweitrangige, drittrangige Menschen und versucht, verstorbene, auch drittrangige Schriftsteller aufzubauen. Und es gibt auch Geschäfte und Buchhandlungen, wo man nur diese Bücher bekommen kann. Das gilt auch für das Theater. Kürzlich wurde der berühmte ungarische Dirigent Adam Fischer, der in Zürich dirigiert hat, auch in Frankfurt, Salzburg, war Generalmusikdirektor. Man hat ihm nahegelegt, dass er soll das aufgeben, und dann letzten Endes dirigierte er noch zweimal, und seitdem macht er nichts. Oder sie greifen an, zum Beispiel mit Vehemenz, den sehr fähigen Direktor des Nationaltheaters, weil er es wagte, angesichts des rumänischen Nationalfeiertages, dass das dort gefeiert werden kann, musste die Einladung natürlich zurückziehen. Aber es ist so, sie haben die Stimmen, aber nicht die besten Köpfe des Landes. Und wenn Sie bedenken, dass kaum ein Land so wie Ungarn, pro Kopf der Bevölkerung so viele Nobelpreisträger. Und von diesen haben nur zwei als ungarische Staatsbürger den Nobelpreis bekommen. Szent György, der Vitamin C, und dann beendete sein Leben als ein aufrechter Demokrat in den Vereinigten Staaten. Und Imre Kertész, den diese Gruppen und diese Leute nicht anerkennen, Nobelpreisträger, aber weil sie sagen, er ist ein auf Ungarisch schreibender Jude und er lebt heute, verbittert oder krank, aber jedenfalls eher in Berlin oder vollständig in Berlin als in Budapest. Mhm. Alle anderen sind auf den Listen als Amerikaner, Dänen, Schweden, Briten registriert. Es gibt manche, die sowohl von Österreich wie auch von Ungarn beansprucht werden. Aber es geht nicht darum, dass man nicht talentierte Menschen.
Christina Kühn, was vorher Paul Lendwey gerade erzählt hat, diese Versuche, kritische Ungarn aus dem kulturellen Leben auch zu drängen und andere aufzubauen, von denen man vorher gar nicht viel gehört hatte, das hört sich wie eine Säuberungswelle an. Das hört sich so an, als baute sich dort eher ein autokratischer Staat auf. Ist das so? Kann man das vermuten?
Also Säuberungswelle, würde ich sagen, findet zurzeit oder hat bereits stattgefunden in den Ministerien, in den Medien, ganz eindeutig, im Verfassungsgericht, in allen wichtigen Organen, die die Aufgabe haben, die Demokratie zu sichern.
In den Medien auch da, das kann man in Ihrem Buch lesen, Paul Lendwey, auch da, wo die Medien nicht Staatsmedien sind und wo der Staat eigentlich keinen Zugriff
hat. Die Medien sind eine besondere Frage. Die haben eine Medienbehörde geschaffen und mit verschiedenen Unterabteilungen.
Und ein neues Mediengesetz.
Und ein neues Mediengesetz. Die Präsidentin ist eine Fidesz-Aktivistin, für 9 Jahre bestellt und die auch die Mehrheit, mit der 2/3 Mehrheit können sie das machen, was sie wollen, auch für 9 Jahre. Sie wollen auch einen obersten Staatsanwalt, auch für 9 Jahre. Die alle öffentlich-rechtliche Rundfunk-, Fernsehanstalten, auch für die Ausland, die Donau, der Donausender und die Nachrichtenagentur MTI, so etwas wie DPA, wurden auch zusammengeschlossen. Dieser Medienrat oder Medienbehörde bestimmt das Budget und ernennt die Generaldirektoren und alles. Also die Medien sind total kontrolliert. Es gibt auch einen subtilen Druck im Zusammenhang mit diesem Mediengesetz auf die kommerziellen Sender. Und es schaut so aus, dass es heute schon eine ganz klare rechte und extrem rechte Hegemonie im Kultur- und im intellektuellen Leben herrscht.
Baut sich da ein nicht-demokratischer Staat auf, Christina Kühn?
Sagen wir so, dass es dafür gewisse Zeichen gibt. Sicherlich wird das allgemeine Wahlrecht nicht abgeschafft und es werden sicherlich alle 4 Jahre Wahlen abgehalten. Aber es gibt sehr bedenkliche Zeichen, dass die zweite wichtige Pfeiler einer demokratischen Rechtsordnung, nämlich die Institutionen, gerade durch diesen personellen Austausch ausgehöhlt und zur Farce gemacht werden. Ich sage dafür vielleicht 2 Beispiele. Das eine ist das Verfassungsgericht. Es mussten 2 neue Verfassungsrichter benannt werden, die bis jetzt aufgrund der Vorschriften der Verfassung Juristen sein mussten mit langjähriger juristischer Erfahrung.
Mhm. Was man ja auch vermuten darf.
Ernannt wurden 2 Leute, die weder als Anwalt noch als Richter je gearbeitet haben, die nicht einmal eine juristische Ausbildung haben, aber treue Diener von Fidesz sind. Und mein letztes Beispiel ist der neue Staatspräsident, ebenfalls mit der 2/3 Mehrheit von Fidesz ernannt, ein ehemaliger Sportler, dessen intellektuelle Fähigkeiten, sagen wir mal, extrem beschränkt sind und deren Erklärungen seitdem im Moment noch zur nationalen Erheiterung dienen. Aber auch er ist jemand, der eine reine Marionette des Ministerpräsidenten ist. Nicht zufällig ist der vorige Staatspräsident Herr Schoyum, der ein renommierter Verfassungsrichter ist, nicht mehr in dieses Amt wiedergewählt.
Es hört sich ein bisschen nach einer schleichenden Machtübernahme an, was Sie berichten aus Ungarn. Und ich glaube, wir sind jetzt hoffentlich ein bisschen wach geworden, auf dass wir das etwas genauer beobachten können in Zukunft. Ich danke Ihnen beiden. Das war der Doppelkopf mit Paul Lendwey und Christina Köhnen, aus Ungarn stammende Journalisten und Autoren. Und der Anlass, dass wir gesprochen haben, war das neue Buch von Paul Lendwey, Mein verspieltes Land, Ungarn im Umbruch. Und wir beenden diesen Doppelkopf mit Ihrem Musikwunsch, Paul Lendwey. Am Klavier sitzt Alfred Brendel und er spielt mit dem Scottish Chamber Orchestra Mozart, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert D-Moll, Köchelverzeichnis 466.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.